Es ist die Nacht auf den 31. März 1991, Ostersonntag vor 25 Jahren, als Georges Gomendai Opfer eines rechten Mobs wird. In einer Straßenbahn wird er belästigt und attackiert. Der junge Mann überlebt diesen Angriff nicht und stirbt wenige Tage später. In loser Folge berichten wir hier im Länderreport über rassistische und rechtsradikale Übergriffe in der Zeit nach der Wende. Georges Gomendai war eines der ersten Todesopfer rassistischer Gewalt im wiedervereinigten Deutschland. Thilo Schmidt ist den Umständen dieser verhängnisvollen Nacht nachgegangen.
Also ich habe mir schon mit meinen Punkerfreunden, damals haben wir schon gedacht, dass es irgendwann mal dazu kommen wird, dass so etwas passiert. Weil wenn man ständig vor Angriffen von Neonazis davonlaufen muss und um seine Gesundheit fürchten muss, man sich zusammengetan hat, um sich dagegen zu wehren, dann war das irgendwie für uns, lag das schon fest, dass das irgendwann passieren würde, dass die Nazis jemanden töten.
Georges João Gomendai, geboren am 27. Dezember 1962 in Kimoyo, Mosambik. Gestorben am 6. April 1991 in Dresden, Deutschland, im Stadtteil Neustadt. Ein alternatives Viertel, schon oder gerade in den frühen 90ern. Hausbesetzer, Punker und Alternative zeichnen und zeichneten das Viertel aus. Gerade deswegen suchen Neonazis und rechtsgesinnte Jugendliche das Viertel in dieser Zeit regelmäßig auf. Marian Schönfeld, freier Illustrator, Neustädter der ersten Stunde, damals Punker und Hausbesetzer.
Wir wussten ab einer gewissen Zeit, ab um 10 kommen die und versuchen sich ein paar Leute von der Straße zu holen, zu cashen und zusammenzuschlagen. Also ich hatte einige Freunde, die schwer Verletzungen davon getragen haben, ins Krankenhaus mussten. Und den einen Tag, den ich drin saß, im Szene-Café Bronx mit Freunden, wir waren damals zum größten Teil Punks, beziehungsweise alternative Jugendliche, wurde scharf geschossen.
In Hamburg lesen die Filmemacher Monika Hielscher und Matthias Heder eine knappe Zeitungsmeldung über den Tod von Georges Gomendai. Noch am nächsten Tag machen sie sich auf den Weg nach Dresden.
Und das war äußerst schwer. Das war eine äußerst zähe Operation. Denn plötzlich stießen wir vor eine Wand von Schweigen. Keiner wollte sich mehr erinnern, keiner wollte das überhaupt weiter ernst nehmen. Dazu kam der Umstand, da kommen die Wessis und wollen uns sagen, was wir falsch machen oder was wir unterlassen haben oder was bei uns nicht gut läuft. Das war schon keine einfache Situation.
Georges Gomendai kam als Vertragsarbeiter 1981 nach Dresden, arbeitete im Schlachthof. Georges Gomendai starb, nachdem 14 Neonazis in der Straßenbahn auf ihn losgegangen waren. Die Filmemacher Monika Hielscher und Matthias Heder haben den Prozess gegen die Gruppe beobachtet.
Wir sind da hingefahren, jeden Verhandlungstag, und haben die Aussagen alle stenografiert. Wir haben Berge von Texten aus diesen Gerichtsverhandlungen, aus denen dann diese Texte dann auch der Inszenierung entstanden sind.
Der Film Georges ist eines der ersten deutschen Dokudramas. Er wurde 1995 am 4. Todestag von Georges Gomendai uraufgeführt.
Was können Sie uns über die Nacht vom 30. auf den 31. März 1991 sagen?
Wir sind mit einer Gruppe von 15 bis 20 Mann durch die Neustadt gezogen, von einer Kneipe zur anderen.
Warum gerade durch die Neustadt? Waren die Linken und Autonomen dort ein Angriffsziel für Sie?
Ich verstehe nicht, was Sie damit meinen. Damals war da einfach viel los.
Was waren das für Leute in Ihrer Gruppe?
Es waren einige Glatzen dabei, aber auch andere Jugendliche.
Was verstehen Sie unter andere Jugendliche? Hatten die eine rechte Einstellung?
Dazu kann ich nichts sagen. Über unsere Gesinnung haben wir nie gesprochen.
Neonazis prügeln in der Neustadt wie fast täglich zu dieser Zeit. Die Gruppe, die später auf Gomendai trifft, tritt zuvor bereits in Erscheinung, mit Wissen der Polizei. Marita Schieferdecker-Adolf, damals Ausländerbeauftragte der Stadt Dresden.
Die sind wirklich vorher in dieser Nacht sind die durch die Neustadt gezogen. Sie haben einen Mann schwer verletzt, kein Migrant, sondern ein Mensch, der schon sehr lange in Dresden lebt. Die Polizei hat dort nicht mal die Namen der Täter aufgenommen. Die haben die einfach weiterziehen lassen, diese 14 Leute.
Erinnern Sie sich an eine Kontrolle durch die Polizei?
Ja, das war am Platz der Einheit. Wir mussten uns mit erhobenen Händen an die Wand stellen und wurden nach Waffen durchsucht.
Und was ist nach der Kontrolle passiert?
Ein Teil der Gruppe ist zur Straßenbahn gelaufen. Da, wo das Russendenkmal ist. Und die anderen sind weg.
Und die Polizei?
Die sind wieder abgefahren.
Nabil Jakub, 79 Jahre alt. Ägypter, der seit 1959 in Dresden lebt. In Dresden studiert hat, gearbeitet hat, dort in Rente gegangen ist. Und plötzlich Angst hat in seiner Stadt.
Stellen Sie sich vor, da begannen die Leute zu meiden, der Gang in der Stadt nach 18 Uhr oder so, also wo es beginnt dunkel zu werden, oder vermieden es alleine zu gehen, einzelne Personen, nicht, dann liefen sie immer zwei oder drei Leute. Und das kannte Dresden nicht vorher.
Georges Gomondai ist an diesem Abend alleine unterwegs.
Zeugenaussage von Margarita R., 23 Jahre. Ich war damals die Fahrerin der Linie 7. Ich bin um 3.36 Uhr in Meixen losgefahren. Der Zug bestand aus drei Wagen, zwei Triebwagen und ein Beiwagen. Soweit ich mich erinnere, ist der Afrikaner in den letzten Wagen eingestiegen. Er war als einziger da. Kurz nach vier war ich am Platz der Einheit. Ich habe dort eine Gruppe Glatzen gesehen, ungefähr 15 Mann. Die Gruppe stieg ein, alle auf einmal. Zwei Fahrgäste stiegen aus. Es war ein ganz normaler Halt. Ich habe dann geklingelt und die Türschalter geschlossen. Dann bin ich losgefahren.
1980, ein Jahr vor Georges Gomondai, kam Morgado Waschko Muxel-Hanger nach Dresden, auch als Vertragsarbeiter. Die beiden wohnten im gleichen Wohnheim, arbeiteten beide im Schlachthof. Mit der Wende wurden die ausländischen Vertragsarbeiter als erste entlassen. Bereits davor begannen viele Kollegen sie zu hassen. Sie waren nicht mehr willkommen.
Wir waren sehr verängstigt. Also wir haben uns wirklich unsicher gefühlt. Wir haben uns gefühlt, wie als ob wir in einem Land leben würden, wo Bürgerkrieg war, wo nach Andersaussehenden gejagt wird. Das war für uns wirklich sehr, sehr schmerzhaft.
Wir werden schon dafür sorgen, dass Sie wieder aus Deutschland verschwinden. Erinnern Sie sich daran, das so gesagt zu haben?
Wenn es da so steht.
Erinnern Sie sich daran, dass jemand gerufen hat, jetzt fehlt nur noch eine Fuhre voller Neger, die machen wir platt?
Nein.
Erinnern Sie sich daran, dass daraufhin einer mit dem Spitznamen Kröte geantwortet hat, einer würde schon reichen?
Nein, das habe ich auch nicht gehört.
Erinnern Sie sich daran, dass jemand gesagt hat, aber da sitzt ja einer, als die Straßenbahn kam?
Nein.
Der da sitzt, ganz allein im Wagen, in der Nacht vom 30. auf den 31. März 1991, ist Georges João Gomondai.
Ja, ich sage, er war wirklich ein hilfsbereiter junger Mann. Also es war wirklich ein guter Zeitgenosse.
In Ihrer Aussage vom 26. Mai haben Sie gesagt, als der Lange auf den Neger losging, stand der Neger auf. Er streckte ihm die Hand entgegen, als wolle er sagen, dass er Frieden will. Die Stimmung heizte sich immer weiter auf. Ganz hinten hatte sich eine Traube gebildet. Den Neger konnte ich nicht mehr sehen. Alle hopsten herum und stießen dieses Urwaldgeheul aus. Die Leute bewegten sich hin und her. Ob der Neger geschlagen wurde, konnte ich nicht erkennen. Wenn ich Ihnen das vorhalte, können Sie sich dann erinnern?
Nein, nicht mehr genau.
Der Neger stand also auf und streckte den Umstehenden seine Hand hin.
Ja, ich glaube schon.
Und, hat jemand die Hand genommen?
Soweit ich mich erinnern kann, niemand.
Warum nicht?
Ich fass doch keinen Neger an.
Oberstaatsanwalt Lorenz Haase, derzeitiger Pressesprecher der Staatsanwaltschaft Dresden.
Festgestellt werden konnte, dass Georges Gomondai in der Bahn noch sitzend geschlagen worden ist. Darüber hinaus muss dann die Angeklagten und die als Zeugen gehörten Personen affenartige Geräusche und Verrenkungen vollzogen haben, die an den Haltegriffen sich entlang gehangelt haben, was letztendlich dazu geführt hat, dass Georges Gomondai extreme Angst bekam und aus der Bahn fliehen wollte. Festgestellt werden konnte im Ergebnis aber nicht, ob er nun tatsächlich aus der Bahn von den Angeklagten oder anderen Personen gestoßen wurde oder ob er vor den Menschen geflohen ist.
Dieser Wagen hielt genau vor uns und wir sind dann da rein. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich da einen Neger gesehen habe.
Erinnern Sie sich denn daran, dass überhaupt irgendetwas passiert ist?
Ich habe eigentlich gar nichts mitbekommen. Erst als die Bahn bremste, habe ich mich umgedreht und gesehen, dass da irgendwas ist.
Einer der anderen Beteiligten aus der Straßenbahn hat aber ausgesagt, da rief jemand los, den schlagen wir raus und alle drängten den Neger zur Tür. Einer hat die Tür dann geöffnet und der Neger ist dann rausgetreten worden. Was sagen Sie dazu?
Das stimmt doch von vorn bis hinten nicht. Das hat er bloß, um von sich abzulenken.
Wir haben in der ersten Phase der Recherche auch weitere Zeugen aufgetan, die wir im Prozess überhaupt nicht berücksichtigt wurden, die nicht vernommen wurden. Der Taxifahrer hatte zum Beispiel zwei Fahrgäste, zwei Frauen, die erste Hilfe geleistet haben, als sie Georges auf dem Pflaster lagen, während der Taxifahrer die Polizei geholt hat, die dann auch umgehend eintraf und sofort feststellte, naja, da ist eben wieder mal ein Besoffener über seine eigenen Füße gestolpert.
Monika Hielscher und Matthias Heder haben den Taxifahrer ausfindig gemacht, der als erster am Tatort war.
Ja, die erste Reaktion von der Polizei, das, was mich so eigentlich schockiert hat, war, er ist doch bloß betrunken. Und das war die erste Reaktion, die überhaupt dort gefallen war. So, und da in der Zwischenzeit, bis die Polizei gekommen war, noch zwei Augenzeugen sich dazu befunden haben, könnte man der Polizei eigentlich Angaben machen, die hätten eigentlich Reaktionen verlangt. Aber das Einzige, was die dazu meinten, dass sie ohne Strafantrag nichts unternehmen könnten.
Diese anderen Passanten, die kamen, was haben denn diese Passanten den Polizeibeamten erzählt?
Also den vorher hätten mit Schlägen jedenfalls traktiert und ihn dann letztendlich rausgeworfen hätten.
Oberstaatsanwalt Lorenz Hase.
Eine Schwierigkeit war, dass direkt nach dem Vorfall keine Ermittlungen der Polizei stattgefunden haben, mit dem Ziel gegebenenfalls Täter oder Verursacher zu finden. Damals ist man direkt nach dem Vorfall davon ausgegangen, dass es einen Sturz des Mosambikaners aus der Straßenbahn gegeben hat und der dadurch zu Tode gekommen ist. Man hatte sozusagen nicht auf dem Schirm, dass andere für die Tat verantwortlich sein könnten.
Erst nachdem bundesweit die Medien auf den Fall aufmerksam wurden, fing die Polizei an zu ermitteln. Bis dahin ging sie davon aus, Gomondai sei betrunken aus der Bahn gestürzt. Spuren wurden nicht gesichert, Zeugen am Tatort nicht befragt. Später wurde der Straßenbahnwaggon verschrottet, ohne dass zuvor Spuren gesichert wurden. Vernehmungsprotokolle waren unbrauchbar, weil sie nicht unterschrieben wurden.
Nach dem Tod von George Gomondai, da waren mindestens 7000 Leute auf der Straße, also innerhalb der 1 oder 4 Tage. Wir sind da auf den Weg zum Albertplatz gelaufen. Da sind die tatsächlich, da fuhr eine Bahn vorbei, da brüllten die raus mit Schlagstöcken, haben die Jagd auf Migranten, obwohl so viele Leute liefen am Rand. Jagd auf Migranten, die haben richtig gesucht, wo sie welche finden.
In Marita Schieferdeckers Amtszeit als Ausländerbeauftragte fällt die Gründung des Ausländerrats Dresden. Mit dem Ziel, ein friedliches, demokratisches Miteinander zu erreichen. Um Migranten zu beraten, Migrationsarbeit zu vernetzen, Vorurteile abzubauen. Gegründet hat ihn unter anderem Nabil Jakub.
Der Tod von Gomondai hat zum Beispiel ausgelöst, dass ein generelles Gefühl entstand, wir sind in Gefahr. Und das war einer der herausragenden Ereignisse, die so die Aufmerksamkeit der Menschen auf das Thema gelenkt haben, dass ein Afrikaner, ein friedlicher Afrikaner inmitten von Dresden getötet wird, ja. Und dann die Ereignisse danach haben sehr viel gezeigt über Defizite in der gesellschaftlichen Entwicklung in dieser Stadt und in Sachsen allgemein und vielleicht auch in Deutschland.
Kurt Biedenkopf, CDU, sagte Anfang der 90er Jahre, die Sachsen sind gefeit gegen Rechtsextremismus. Man nahm das eigentlich überhaupt nicht ernst, was da brodelte im Untergrund.
So geht Sächsisch. Damals, heute. Nabil Jakub.
Im vergangenen Jahr erschien ein Integrationskonzept für Dresden, verfasst, herausgegeben von der Integration Ausländerbeauftragter Frau Winkler. Das ist ein harmloses Buch, was eigentlich die Ideen der Demokratie und die Ideen der Menschenrechte versucht umzusetzen im Bereich Integration von Neuankömmlingen in der Gesellschaft. Also kann nichts Gefährdendes für das System, für das Regime, für eine Partei oder so. Die CDU hat im Stadtrat mit der NPD und der AfD gestimmt, gegen dieses Integrationskonzept.
Gibt es eine unrühmliche Tradition in Dresden? Seine Rolle im Nationalsozialismus? Die offene rechte Straßengewalt nach der Wende? Hauptstadt der Pegida-Bewegung heute? Um die Jahrtausendwende vereinnahmten Rechtsextreme regelmäßig das Gedenken an die Bombardierung der Stadt am 13. Februar. 2005 marschierten 7000 Neonazis durch Dresden. Und zu viele schweigen in Dresden.
Das ist, glaube ich, eines der Probleme. Wenn hier halt eine CDU immer am 13. Februar versucht hat, Gegendemonstranten gegen Nazis, und das waren jetzt nie irgendwelche Antifa-Autonome, sondern da waren Gewerkschafter, Sozialdemokraten, Grüne, Linke, also ganz normale Bürger, Kirchen waren dabei. Und die wurden von der CDU also wirklich immer regelmäßig, man kann sagen bis 2012, 13, als Linksextremisten diffamiert, als Antidemokraten diffamiert und mit Nazis auf eine Ebene gestellt.
Sagt der Politikwissenschaftler Christian Demuth, der in der Neustadt Zeitzeugengespräche etabliert hat, ehrenamtlich Flüchtlingshilfeprojekte organisiert und den Verein Bürger Courage gegründet hat. Couragiert zu sein, ist in Dresden bisweilen nicht einfach.
Mein Lieblingsbeispiel ist immer, als wir mit einem großen öffentlichen Unternehmen in Dresden eine Aktion für Demokratie machen wollten, wurde uns geantwortet, nein, das dürfe man nicht machen, weil das wäre Parteipolitik. Also für Demokratie sich einsetzen wäre parteipolitisch. Und zweitens, man könnte ja mit so einer Aktion jemand diskriminieren. Also man könnte Antidemokraten mit einer Aktion für Demokratie diskriminieren. Also es ist eigentlich schon eine perverse Argumentation, aber sowas kam eben aus Verwaltung, aus von Entscheidungsträgern im öffentlichen Sektor kam eben sowas zurück.
Nabil Jakob sagt, seitdem die CDU in Sachsen nicht mehr allein regiert, gibt es auf Landesebene eine kleine Hoffnung. Erstmalig gibt es mit der Integrationsministerin des kleineren Koalitionspartners SPD jemanden, der Migranten aufsucht und sich nach ihrer Lage erkundigt.
Ich hoffe, dass jetzt, und ich fordere als Mensch, der hier lebt, dass diese Sache ernsthaft angegangen wird. Kein Kompromiss mit rassistischen Ansichten, mit menschenfeindlichen Ansichten, kein Kompromiss, das geht nicht. Und das war unwahrscheinlich zu erleben, und sehr viele sind dagegen sehr verärgert, als Pegida-Demos begannen und AfD-Geschichten begannen. Von einigen Seiten der Politik wurde gesprochen, ja, die besorgten Bürger und die Armen, die beschimpft werden, bedroht werden jeden Tag auf der Straße, die waren kein Thema.
Was aber sich in Dresden schon geändert hat gegenüber 1990, dass die Stadtgesellschaft zwar immer noch im Verhältnis zu Leipzig oder zu anderen Städten immer noch relativ schwach ist, trotzdem heutzutage sich eben gegen Pegida auch Institutionen, Menschen und Leute positionieren, was eben neu ist. Also die ganzen Kulturinstitutionen, verschiedenste Entscheidungsträger, also man positioniert sich.
Im Kulturrathaus in der Dresdner Neustadt. Eröffnung der Ausstellung »Die Saat des Bösen«, Fremdenhass und Opfertod zum 25. Jahrestag des Anschlags auf Georges Gomondai. Und auch in Gedenken an die Ägypterin Marwa El-Shabini, die 2009 von einem Rassisten, gegen den sie aussagen wollte, vor aller Augen im Gerichtssaal erstochen wurde. Noch am Vorabend der Vernissage hatte sich Pegida im Stadtzentrum versammelt, wie fast jeden Montag, hetzten die Redner gegen Fremde, Merkel, die Medien.
Vielleicht sind wir alle, die hier stehen, verblendete, realitätsferne Politikidealisten, die trotz anderthalb Jahren Montagsspaziergängen in Dresden und dem Einzug der AfD in 6 Landtage nicht erkennen wollen, was der neue Zeitgeist sein soll. Biedermann und die Brandstifter heißt ein vielgespieltes Theaterstück des Schweizer Autors und Architekten Max Frisch. Wir in Dresden mussten in den letzten Monaten erkennen, dass wir nicht nur von Biedermännern und Biederfrauen umgeben sind, das war hinlänglich bekannt, sondern auch von Brandstiftern und Brandstifterinnen.
Die Ausstellung eröffnet die Internationalen Wochen gegen Rassismus, die bis zum 6. April andauern, dem Tag, an dem Georges Gomondai starb. Kulturbürgermeisterin Anne-Kathrin Klepsch.
Und wenn ein Ministerpräsident vor einem Jahr noch meinte, postulieren zu müssen, der Islam gehöre nicht zu Sachsen, so war auch dies eine Form politischen Unterlassens, nämlich sich aktuellen interkulturellen Herausforderungen zu stellen. Und es war eine Ermutigung derjenigen, die keine offene Gesellschaft wollen. Die wachsenden Angriffe auf Flüchtlinge und Flüchtlingsheime sind kein Werk von Einzeltätern, sondern sie finden auf einem gesellschaftlichen Nährboden von rassistischen Vorurteilen und einem eingeschränkten Weltbild statt.
Die Filmemacher Monika Hielscher und Matthias Heder sind 1994 mit einem Filmteam nach Mosambik gereist, fanden die Familie Georges Gomondais. Der Vater hält ein Fotoalbum in die Kamera. Georges mit seiner großen Liebe, einer Deutschen. Georges in seinem Betrieb.
Wir haben herausgefunden, wo sie sind. Das waren 2 Tage Fahrt durch den Dschungel, dass du irgendwo im Hinterland des Hinterlandes, die tatsächlich in diesen 3 Hütten gelebt haben. Und für den Vater war das so, wir waren Vertreter der Deutschen. Und niemand hat sich entschuldigt, niemand hat irgendwas getan für uns. Und deshalb wollen wir bezahlt werden. Und das war natürlich ein bisschen schwierig, weil das war eine Low-Budget-Produktion. Nicht? Aber wir haben ihm $1,500 dagelassen. Nicht als Bezahlung für das Interview, sondern einfach nur als, du hast ein Recht darauf. Ja? Wir sind die einzigen Deutschen, die du kennst, also gut. So, und dann, nachdem das geklärt war, konnten wir auch wirklich diesen Nachmittag da verbringen und mit ihnen reden. Und das war schon, das war herzergreifend, das muss ich wirklich sagen.
Bis zu diesem Zeitpunkt weiß die Familie von all dem, was 1991 passiert ist, nichts. Sie erfahren es von dem deutschen Dokumentarfilmer.
So he tried anyhow to get out. He jumped then and with his head he fall, he crashed on an obstacle. Crashed on the street then after it.
Detailliert beschreiben Hielscher und Heder den Tathergang. Bestürzt und ergriffen hört die Familie zu.
Über uns hat die Familie zum ersten Mal nähere Zusammenhänge des Todes von Georges gehört. Das ist so. Die wussten gar nichts. Es gab nie eine Entschuldigung, keine offizielle Entschuldigung. Die gibt es bis heute nicht. Die einzigen, die die Familie unterstützt haben, das war der Dresdner Ausländerrat und diverse Initiativen und Menschenrechtsorganisationen aus Dresden. Die Stadt selbst, das Land Sachsen selbst, hat nie Satisfaktion geleistet oder sich entschuldigt.
Zeugenaussage Dr. Jan K., 29 Jahre, Arzt in der Medizinischen Akademie Dresden. Ich habe Herrn Gomondai zum ersten Mal nach der Operation gesehen und die weitere Betreuung auf der Intensivstation übernommen. Der Patient wurde künstlich beatmet, seine Pupillen waren starr und reagierten nicht auf Licht. Die Röntgenaufnahmen zeigten mehrere Frakturen des Schädels. Es folgte eine 2. Operation, da sich der Allgemeinzustand weiter verschlechterte. Als das Bohrloch geöffnet wurde, quoll Blut hervor, weil das Gehirn unter starkem Druck stand. Teile des Gehirns mussten abgesaugt werden. Danach kam er wieder zu uns. Gegen 22 Uhr sank der Blutdruck dramatisch ab und war dann ab 23 Uhr nicht mehr messbar. Später stabilisierte sich der Blutdruck wieder ein bisschen. Allerdings trat jetzt aus den Schläuchen, die angebracht worden waren, damit das Blut abfließen konnte, verstärkt Hirnbrei aus. Der Patient ist dann am 6. April um 14.45 Uhr verstorben, ohne das Bewusstsein wiedererlangt zu haben.
Die Angeklagten sind wegen fahrlässiger Tötung verurteilt worden. Dabei ist natürlich auch zu bedenken, dass sie zu Jugendstrafen verurteilt worden sind. Das heißt, das Gericht hatte im Vordergrund der Sanktionierung den Erziehungsgedanken zu sehen. 2 der Angeklagten sind zu Jugendstrafen von 1 Jahr und 6 Monaten, ein dritter Angeklagter zu einer Jugendstrafe von 2 Jahren und 6 Monaten verurteilt worden. Dabei sind die beiden Angeklagten, die zu der geringeren Jugendstrafe verurteilt worden sind, wegen fahrlässiger Tötung verurteilt worden, und der Angeklagte, gegen den die höhere Jugendstrafe verhängt worden ist, darüber hinaus wegen gefährlicher Körperverletzung in 2 Fällen verurteilt worden. Die Strafen, die unter 2 Jahren Jugendstrafe festgesetzt worden sind, sind zur Bewährung ausgesetzt.
Morgado Waschko Muxelhanger, Landsmann und früherer Kollege von Georges Gomondai, blieb in Dresden als einer der wenigen Mosambikaner. Hat eine deutsche Frau, 3 Kinder, ist Angestellter bei der Stadtverwaltung. Dresden im Jahr 2016.
Wenn Sie mich jetzt fragen, wann waren Sie zuletzt im Theater, wann waren Sie zuletzt in einer kulturellen Einrichtung, werde ich sagen, ich weiß es nicht. Das heißt, jeden Schritt, den ich mache, ich muss überlegen, ist ja notwendig. Wie steht es mit meiner Person in der Öffentlichkeit? Wie steht meine Sicherheit? Mein Befinden? Wenn ich irgendwo hingehe und dann höre ich im Hintergrund, was will der schon wieder oder was weiß ich, dann finde ich mich unwohl und da ziehe ich mich eben zurück, nehme ich den nächsten, schnellsten Weg von der Dienststelle nach Hause.
Das ist tatsächlich so bis heute?
Ja, So ist es.
Der kleine Platz an der Stelle, an der Georges Gomondai starb, trägt seit einigen Jahren seinen Namen. Im Beisein seiner Mutter und seines Bruders wurde er 2007 umbenannt. Im Minutentakt rauschen die Straßenbahnen vorbei. Der Gedenkstein wurde mehrfach geschändet und umgeworfen.
Als Georges Gomondai starb, rechte Gewalt in Dresden vor 25 Jahren. Ein Länderreport von Thilo Schmidt war das. Die Musik in diesem Beitrag kam von der früheren Punkband Die Tiere aus Brandenburg. Diesen einen Song haben sie geschrieben, nachdem ihr damaliger Jugendclub regelmäßig von Neonazis überfallen wurde und die Polizei, nach eigener Aussage zumindest, in der Regel nicht kam.